Okay, 2. Korinther 6, genau, Vers 1. Okay, Paulus ist immer noch beim Ermahnen. Aber was sich heute wieder rausstellen, Paulus korrigiert und ermahnt sie, weil er so ein Vaterherz für seine Gemeinde hat. Weil er nicht nur ein Leiter ist und sich nicht nur als Pastor sieht oder als Apostel, ne? Das ist ja was Großes.
So.
Sondern weil er ein Herz hat wie ein Vater, der halt nur das Beste will für seine Kinder. Und manchmal Väter wissen das, ne? Mütter auch, so ist es halt dran, nicht zu sagen, oh, wie süß, oder zu streicheln oder zu beschenken, sondern zu ermahnen und Grenzen zu setzen. Und wenn es sein muss, auch die Grenzen hart zu setzen, laut, ne? So, weil kein Vater will, dass sein Kind verloren geht oder sich wehtut oder verletzt wird. So, und so ermahnt auch Paulus hier. Und manche Christen habe ich kennengelernt, die, wenn sie ermahnen und das hier lesen und dann andere Christen ermahnen, dass sie so einen harten, lieblosen Ton haben. Und ich glaube, so hat Paulus nicht geredet mit seiner Gemeinde. Sondern ja, wie ein Vater halt zu seinen Kindern. Ne? In Vers 13 steht das: Ich rede zu euch als zu meinen Kindern. Ja. Also lasst uns mal anfangen und hören, was er zu sagen hat. Es gibt wieder ein paar Issues in der Gemeinde hier. Aber, also Kapitel 6. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Ja. Er hat gerade geredet davon, wie Jesus alles bezahlt hat, was der Mensch braucht, um Frieden zu haben mit Gott, mit seinem Schöpfer und neues Leben zu empfangen, um zu funktionieren wieder, um diesen Trost zu empfangen und diesen Trost auch in der Zukunft. Ne? Ich meine, ich kenne Menschen ohne Gott, denen geht's echt super. Die sind reich, die haben Einfluss, die haben Freunde, die sind echt nett und versuchen nur das Beste. Ja? Sind doch sehr selbstlos zum Teil, aber das, was sie sich mit ihrem ganzen Mühen nicht erarbeiten können, das ist ihre Zukunft, ne? Ihr Ausgang. Weil wenn es dann zu Ende ist hier, dann ist es zu Ende und dann ist da nichts, wofür man gearbeitet haben könnte. Ne? Der Mensch ist nur fähig, für die Gegenwart zu arbeiten. So. Und vielleicht ein bisschen vorausschauend für die Zeit, die er hier lebt, aber dann hört's auf. Ne? Irgendwann, das ist 100%, steht das fest, wird jeder Mensch mal sterben. Ne? Da gibt es keine einzige Ausnahme. So. Und Paulus sagt hier, hey Leute, während ihr lebt, passt bitte auf, und da mahne ich euch, dass ihr diese Gnade Gottes nicht vernachlässigt, dass ihr die nicht wegschmeißt, die nicht als gering achtet. Ne? Diese Gnade ist, von Neuem geboren zu sein und somit nicht mehr von dieser Welt. Mit seinem Schöpfer zu kommunizieren und auch zu hören, was er sagen will. Ne? Und er sagt, ihr vergesst das. Und ich kenne das, ich vergesse das auch manchmal. Ne? Wo der Heilige Geist mich ermahnt und sagt so, hey, wir haben mal wieder Zeit, Bibel zu lesen, oder? Nicht um zu lesen, sondern um Gott zu sehen. So, ne, wir haben mal wieder Zeit, mal die Arbeit liegen zu lassen und dich um das Richtige zu kümmern, was gerade wichtig ist. Ne? Wir haben mal wieder Zeit zu beten, oder nicht? So, Gott wartet schon. So, und irgendwie ist der Tee schon kalt. So, vergesst nicht diese Gnade Gottes. Denn, Vers 2, es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört. An dem Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist diese angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist dieser Tag des Heils. Wir geben niemanden irgendeinen Anstoß, damit ihr Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Und da erstmal Stopp. Er fängt so eine Liste an, der Paulus, wie es ist, wenn man nicht nur ein wiedergeborener Mensch ist, sondern ein Jünger Jesu. Also ein wiedergeborener Mensch, der auch Jesus als Lehrer sieht und was lernen möchte. Also nicht nur, ich bin jetzt ein Kind Gottes und mache mein Ding, sondern ich bin ein Kind Gottes und ich möchte mehr. So, jetzt möchte ich alles. Ich möchte wachsen. Ne? Das ist wichtig, dass wir das haben. Ne? Jeder von uns, der von euch geboren ist, ist ein Jünger. Ne? Die Leute kommen immer ins Café und dann sagen manche, hast du ein Sektencafé, ne? Und ich bin so der Sektenführer und manche machen auch einen Scherz und sagen so, und wie geht's deinen Jüngern und so. So, ne? Was ich total nachvollziehen kann, so, weil so läuft's in der Welt, ne? So, ich kenne so viele kranke Sekten und ja, die Chefs dort, die machen sich ihre Jünger und die folgen diesen Menschen nach, ne? Oder diesem Konstrukt vom Glauben oder was auch immer. So. Also ist es bei uns nicht. Der Größte ist der Kleinste ist mindestens genauso groß wie der Größte. Ne? So. Wir sind alles Jünger und wir haben nur einen Herrn und das ist Jesus Christus. Dem folgen wir nach, für den dienen wir. Und das sagt Paulus hier, hey, ich bin auch ein Diener. So. Und ich gebe niemanden Anstoß. Ich bin ein Anstoß. Für manche bin ich ein Anstoß, weil ich Jesus verkündige und lebe. Und für andere bin ich kein Anstoß. Aber ich selber provoziere nicht. Und das ist super wichtig. Manchmal aus Inbrunst oder so kämpfen die Christen für Jesus und für seinen Namen und so und merken gar nicht, dass sie eigentlich alle Menschen nur schlagen und ohrfeigen. Ne? Dass die Menschen nicht auf diesen Eckstein fallen und zerbrochen werden, sondern sie versuchen, den Eckstein hochzunehmen und auf die Leute zu schmeißen. Ne? Aber wir können niemanden zerbrechen, wir können auch niemanden drängen. So. Dem, den es gegeben ist, der wird verstehen und der wird es annehmen. Und dem, den es nicht gegeben ist, weil sein Herz verhärtet ist, der wird es lassen, mit Jesus zu gehen. Ne? Genauso unter uns Christen. Ich kann euch nicht zwingen, tiefer zu gehen mit Jesus. Ich kann euch nicht zwingen, oder überreden oder beeinflussen, wie gerade ihr lauft oder wie heilig, ne? Steht mir nicht in der Macht. So, das könnt ihr auch nicht bei mir, ne? Steht euch nicht in der Macht. Das Schlimme ist, es steht ja noch nicht bei mir in der Macht, mich selbst irgendwie heiliger zu benehmen oder gerade zu laufen oder älter zu sein im Glauben. So, das ist Gott, das wirkt und das ist gut. So, also können wir uns gegenseitig in Barmherzigkeit zusehen, wie wir wachsen. Und das ist schön. Gott nimmt da den Druck raus, aber und das müssen wir, das ist die Bedingung in dem Vertrag, eine kleine Klausel, die alles bewirkt, so ich muss es wollen. Ich muss wachsen wollen. So. Meine Kinder haben keine Wahl, die werden älter, ob sie wollen oder nicht. Das ist genetisch, aber geistlich trifft das nicht zu. Geistlich muss ich mich entscheiden, wie viel Zeit ich mir gebe, um zu wachsen. Ja. Die Zeit hier läuft ab, wir werden älter und verschrumpeln. So, aber geistlich können wir stehen bleiben und das ist gefährlich. Und Paulus sagt hier, vergesst das nicht, diese Gnade. So, ich bin ein Diener Gottes, so, aber nicht, weil ich ein Anstoß bin, weil ich ein unsauberes Leben habe, so wie die Korinther hier zum Teil. Sondern wenn, dann bin ich ein Anstoß wegen Jesus. Und jetzt geht's los. Guck dir mal an, ein Mann Gottes, der wirklich Jesus an erste Stelle setzt und ihn laut macht, so. Wie geht's denn so einem Missionar? Lesen wir mal. Sondern Vers 4, in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes in viel standhaftem Ausharren. Ja. Du brauchst Eier, um ein Jünger zu sein. Du kannst nicht sagen, oh, heute geht's mir nicht gut oder heute bin ich müde oder so, dann ist mir Gott jetzt egal. So. Manchmal heißt es einfach Zähne zusammenbeißen und durch. So. Ja. Egal, wie ich mich fühle. Ich weiß noch, wie oft ich keine Lust hatte, zum Gottesdienst zu kommen in Leipzig. Jetzt habe ich keine Wahl. Aber wie oft ich keine Lust habe, zum Gottesdienst zu kommen, weil ich einfach persönlich zu viel oder Probleme oder was auch immer. Es war mir einfach zu viel. Ne? Aber das war bei mir eine Regel, die habe ich festgesetzt, als ich im Glauben kam. Ich gehe zu jedem Gottesdienst und zu jedem Treffen, ob ich Lust habe oder nicht. Ich habe es nie bereut. Ist jetzt keine Regel, ne? Das soll jetzt Kinder für sich selber festmachen, aber für mich war das halt so eine Sache, die war. Das war mir wichtig und ich habe halt eine. Wie sagt man? Was? Danke. Eine Priorität gesetzt. Meine Priorität war, egal was kommt, egal was ist, ich glaube fest dran, dass wenn ich Zeit für Gott gebe, sich alles andere löst. Und ich kann nur bestätigen, das ist es. Ne? So, es lohnt sich, so Prioritäten für Gott zu setzen. Egal jetzt ob Gottesdienst oder was anderes, ist ja egal. Ne? Ob es die Zeit ist am Tag mit ihm oder Prioritäten müssen wir setzen und wir wählen. Ja, der Schatz im Herzen. Ne? Und er sagte, ja, wir mit viel standhaften Äußern in Bedrängnissen. Also Druck von außen, in Nöten. Also persönliche Sachen, die empfehlen, Essen, Kleidung, was auch immer. In Ängsten. Unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen. Paulus, wissen wir, der hat für die Korinther, hatte tagsüber Zelte produziert und verkauft und nachts hat er gepredigt. Der war viel wach. Im Fasten. Und das Fasten ist nicht nur, wie das manche Christen denken, Essen, nicht zu essen, sondern Fasten ist, wenn du irgendwas von dem, was dir gehört, aufgibst für Gott. Wenn du auf irgendwas verzichtest, was dir wichtig ist. Das kann eine Stunde am Abend sein oder das kann, keine Ahnung, irgendwas sein, du weißt ja. Ne? In dem Moment, wo du auf dich verzichtest und das Gott schenkst, ob du der Zeit oder was auch immer deinem Bruder oder deiner Schwester schenkst oder den Gottlosen oder den Gottesdienst oder sonst was. Aber Fasten ist, wenn du dich selbst kreuzigst, wenn du dich selbst aufgibst für jemand anderen. Ne? Paulus hat es getan, er hat gesagt, ja, ich habe viel verzichtet auf meine persönlichen Wünsche oder Träume oder meine Rechte. So in Keuschheit. Ne? Und trotzdem, obwohl er so viel Schlimmes hier durchmachen muss, obwohl er im Namen Gottes lebt, und das mehr als alle anderen zu der Zeit wahrscheinlich, und so viel verzichten muss und Schläge, ne, der wurde gesteinigt und Schiffbruch und ständig in irgendwelchen Gefängnissen, hatte Hunger und Blöße, wurde ausgelacht, auch von den Christen. Also Paulus hatte echt ein mieses Leben als Christ, sage ich mal so. Einfach vom Menschlichen her gesehen. Ne? Vom Geistlichen eher das Gegenteil, das sagt er gleich. Aber einfach von dem Menschlichen her, wofür wir leben, ja, ne? Mir soll es gut gehen, ich möchte mich verwirklichen und meine Wünsche und Träume und Familie und klar. Da hat er verzichtet für Jesus. Und trotzdem war ihm das wichtig. Er hat gesagt, in Keuschheit, in Wahrheit, in Reinheit. Das war ihm wichtig. Dafür hat er gekämpft, nicht weltlich zu werden, sondern trotzdem gerade zu laufen, in Erkenntnis, Gott kennenzulernen, mehr und mehr zu erfahren, was ist richtig, was ist falsch. So in Langmut, durchzuhalten, mit Freundlichkeit. Im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit in der rechten und in der linken. Da ist ein Mann, der echt bedrückt wird und der wirklich viel leidet für Jesus. Aber trotzdem hat er diese Waffenrüstung an und sagt, das ist ihm wichtig und darauf verzichtet er nicht. In Epheser 6. Und er sagt, ich habe nicht nur in der einen Hand das Wort, die Bibel und mein Glauben und das, was ich glaube und was ich denke, wie Gott ist, sondern und in der rechten mein Leben, sondern er sagt, nee, beide Hände sind beschäftigt und zwar mit Gerechtigkeit und so funktioniert's. Wir haben diese Waffenrüstung bekommen, da sind beide Hände besetzt. Einmal das Schild in der einen Hand als Verteidigung gegen die Lüge und einmal das Schwert in der anderen Hand zum Angriff. Ne? Um die Wahrheit in den Raum zu schießen, damit die Dunkelheit verschwindet. Vers 7, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, auch wichtig vielleicht, ne? Paulus hätte nie in seiner eigenen Kraft dieses Leben leben können. Und das ist so wichtig, dass wir nicht aufhören, zu Gott zu kommen und uns zu demütigen, indem wir sagen, Herr, gib du mir Kraft, das Leben zu leben. Ja. Schenk du mir deinen Heiligen Geist. Vers 8, unter Ehre und unter Schande. Ich bin ein stolzer Mensch. Das merke ich immer dann, wenn ich in jemandem Auge eine Schande bin. Wenn jemand mich anguckt und mich von oben herab behandelt oder sagt, du Spinne. Ne? Ich mag es, wenn jemand mich ehrt, ne, und sagt, hey, du bist klasse. Kann ich voll mitgehen, toll, mach mal weiter so. Aber wenn jemand mich korrigiert oder mich tadelt, dann kommt mein Stolz, ne? Und alles verkrampft sich in mir und ich würde am liebsten austeilen. Paulus hat das gekannt hier. Sogar bei seiner eigenen Gemeinde, bei den Menschen, die er so liebt, dass er sich als Vater fühlt und selbst die haben ihn zum Teil verleugnet, haben wir gesehen jetzt im letzten Kapitel. Bei böser und auch bei guter Nachrede. Genau das Gleiche, der Stolz, ne? Also, wenn jemand gut über uns oder mich redet, das ist kein Problem für mich, ne? Sollen sie mal machen. Aber es waren schon so viele Sachen, wo ich gemerkt habe oder gehört habe dann von anderen, was Leute auch sagen können, über mich als Person oder über uns als Gemeinde, was auch immer, ne, wo du dann auch wieder merkst, so, das gefällt mir nicht, ne? Das will ich nicht. Ich will ja jemand sein. Als Verführer und doch wahrhaftig. Da waren die einen, die gesagt haben, ja, Paulus ist ein Verführer, er verführt die Menschen. Und die anderen, die gesagt haben, ja, der kommt wirklich von Gott. Also Paulus ist das egal. Vielleicht nicht im Herzen, aber in seiner Art schon. Und ich habe viele Brüder und Schwestern gesehen, die genau da an dem Punkt gefallen sind. Das ist ein schwerer Punkt. Wenn man merkt, man steht in übler Rede, man steht in Schande vor der Masse. Man gehört nicht zur Masse mit seiner Meinung, sondern eher das Gegenteil, ne? Und die Leute reden schlecht und falsch. Da sind viele eingeknickt von uns Christen, und haben sich zur Welt gestellt, um kein Anstoß mehr zu sein, ne? Weil sie sich schämen, aber das ist im Endeffekt ist ein Stolz. Und Paulus sagt, hey Leute, ich bin hier für mich und für euch, damit man sagt in der Welt, die Korinther ist eine tolle Gemeinde oder ich bin ein toller Apostel, sondern ich stehe hier ein für den Dienst des Herrn, so fürs Evangelium. Und ja, die einen werden mich hassen, die anderen lieben. Aber in dem Bereich gibt es nur Schwarz und Weiß. Ne? Kann ich eine Menge lernen von ihnen. Aber er sagt hier, als Verführer und doch wahrhaftig. Ne? Als Unbekannte und doch wohlbekannt. Als Sterbende und siehe, wir leben. Egal was kommt, was man uns nicht nehmen kann, ist unser ewiges Leben. Also wovor sollten wir uns fürchten? Als Gezüchtigte und doch nicht getötet. Niemand kann uns es nehmen. Als Betrübte, aber immer fröhlich. Als Arme, die doch viele reich machen. Ich mag das so in der Ewigkeit und dann im Leben hier. Ich meine, es gibt Zeiten, da bist du reich und da geht's dir gut. Du hast alles, genieß es. Und dann gibt es Zeiten vielleicht, wo du arm bist. Aber selbst wenn ich so arm bin, dass ich nichts habe und Mangel leide für jeden Tag, bin ich doch so reich, dass ich andere reich machen kann. Das ist der Wahnsinn. Ohne Jesus in der Welt ist es anders. Wenn du arm bist und nichts hast, hast du auch nichts zum Geben. Ja. Vergiss es nicht, so was wahre Reichtum ist. Als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Und unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in eurem Herzen. Vergeltet uns doch nun Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern und lasst es euch in euch weit werden. Gesundheit. Hier ist ein Vater, der dem es halt wehtut, weil seine Kinder ihn ignorieren. Ne? Und ich kenne das Gefühl. Wenn du einen riesen Platz hast für eine Person in deinem Herzen und du betest und du gehst nach und dir tut es richtig weh, wenn die Person leidet, ne? Und sie kommt einfach zu dem Punkt, wo sie sich umdreht und sagt, ja, tschüss. Ne? Also, ich habe. In meinem Herzen ist nicht viel von dir, mir tut das jetzt nicht weh zu gehen. Ne? Habe ich schon oft erlebt hier. Ich investiere manchmal Jahre in eine Person, bete und weine nachts und was auch immer. Gebe und gebe und gebe und die Person nimmt immer mehr Platz ein. Ne? Aber andersrum ist es nicht so. Paulus hat das auch gekannt. Und der bittet hier und sagt so, hey, lasst uns doch und Diener Gottes auch mehr in eure Herzen. Betet doch auch mehr für uns. Lasst uns doch auch mehr Raum zum Wirken. Vers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Es kommt zum nächsten Punkt, wo halt, was als Problem war in dieser Gemeinde, war, das haben wir in Kapitel 1 gesehen, weil sie halt unter Bedrängnis waren, unter Druck, haben sie nachgegeben und haben ein weicheres Evangelium gepredigt. sahen aus und haben sich benommen mehr wie die Welt. Da war kein großer Unterschied im Denken und im Reden und im Handeln. Ja. In manchen Punkten haben sie es schlimmer getrieben, als die Kultur das damals um sie drumherum getan hat. Und Paulus kommt hier und versucht da wieder Ordnung reinzubringen, damit sie gesund sind und wieder wachsen. Und er kommt hierher und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Er sagt, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Das ist ein Punkt, den er immer wieder erwähnt, den Jesus immer wieder erwähnt, der im Alten Testament immer wieder von Mose an erwähnt wird. Gottes Volk hat nichts zu tun mit gottlosen Menschen, mit Menschen ohne Gott. Weil es ein fremdes Joch. Ich habe das, du kannst es in der Ehe sehen, zwischen Mann und Frau, wo ein Partner zum Glauben kommt. Ne? Und wenn einer sehr intensiv Jesus nachfolgen will und der andere Partner, dem ist das total egal, der kann das nicht nachvollziehen, will es auch nicht, dann sind das zwei, ist man schon verbunden unter einem Joch. Ne? Aber das sind fremde Joche und man tut sich gegenseitig weh. Ne? Weil jeder hat ein anderes Ziel, so eine andere Vision, ein anderes Ding, was wichtig ist. Ist ganz normal. Ne? Der eine will für die Ewigkeit arbeiten, der andere für das Hier und Jetzt. Und manchmal muss man große Opfer bringen, wenn man für die Ewigkeit investieren will. Ne? Ich habe das so oft hier gesehen, dass Singles da waren, die nicht warten konnten. Warum? Weil sie entweder die Ausrede hatten, ich bin zu, wär zu alt. Ich brauche jetzt einen Partner, sonst kriege ich keine Kinder mehr oder was auch immer. Ne? Das ist schon okay, der Partner wird sich schon bekehren, aber Gott möchte das nicht. Im 1. Korinther Kapitel 6 sagt Paulus, heirate, wen du willst, aber im Herrn. Ne? Warum? Weil die zwei Leben, es wird einiges kosten. Und viele sind ohne Gott. Warum? Weil du kannst niemanden zu dir hochziehen. Das ist so schwer. Es ist schwerer, jemanden hochzuziehen, es ist viel leichter, jemanden runterzuziehen. Ne? Und so läuft es halt und so passiert es. Wir können niemanden überreden. Aber das geht hier nicht nur um Beziehungen und um Ehe, sondern es geht hier auch um jede Form von gesellschaftlichen Zusammensein. Mach eine Firma auf mit einem Nichtgläubigen. Du, der du Jesus folgst, wirst nicht betrügen wollen. Wirst deine Mitarbeiter gut behandeln wollen, sondern sie nicht ausnutzen. Wirst versuchen, der beste Herr zu sein, den man haben kann unter seinen Sklaven. Ne? Das ist ein altes Wort, aber im Endeffekt ist es ja so. Der Chef ist der Herr und die Arbeitnehmer sind die Sklaven. Die kriegen ihr Geld dafür, für die Arbeit, die der Herr befiehlt. Ne? Du wirst Probleme kriegen irgendwann. Und wenn es nur mit der Steuer ist oder mit sonst was. Genau ist es aber auch mit Freundschaften und mit anderen Beziehungen. Ne? Wenn du mit jemandem zusammen bist, mit einem Freund oder mit mehreren, mit einer Gruppe von Freunden, denen Jesus egal ist, die nicht gläubig sind, ist das nicht schlimm. Aber wenn du dich unter ihr Joch spannst, das heißt, mit ihm zusammen ihren Weg gehst, das dich beeinflusst, dann ist es schlimm. Und das sagt Paulus hier. Weil früher war es so, du hattest ein Joch mit zwei Rindern und die wurden für jedes Rind speziell perfekt angefertigt, für den Nacken. Weil hättest du ein anderes Rind einfach, das so ähnlich ist, so runtergespannt und das Joch ist nicht für dieses Rind gemacht, dann hätte das, wäre das wund geworden, aufgegangen, hätte geblutet, das hätte geschmerzt. Und das Rind hätte Schmerzen gehabt beim Arbeiten und hätte irgendwann sich gewehrt zu arbeiten oder wäre gestorben. Deswegen sagt Jesus in einer von seinen Predigten, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, nehmt von mir mein Joch, das ich habe. Und nicht nur das, er ist schon an dem Joch und hat für dich ein spezielles Joch gemacht, das perfekt passt zu dir. Und er läuft den Weg mit dir, ohne Schmerzen. Und er sagt, und gebt mir eure Last und ich gebe euch eine leichte Last. Das, was du tragen kannst, das, was gerade dran ist und wichtig. Und der ganze Ballast, mit dem sich jeder Mensch rumschlagen muss, der ist auf Jesus. Er zieht eigentlich den ganzen Kamm und wir laufen nur mit unserem Joch nebenher. Dieses Joch ist wichtig, aber wenn du so lebst und so denkst und als ob du nicht von neuem geboren bist, keinen Unterschied machst, sondern dann bist du nicht mehr unter seinem Joch. Und das tut weh. Ich merke das. Ich sehe das. So Menschen, die Jesus verlassen vom Geistlichen her und wieder zurückkehren und beim Kreis der Spötter sitzen, die sind unter Schmerzen. Paulus sagt, die Leute, vergesst nicht diese Gnade. Gibt dieses neue Leben nicht auf, sondern genießt es und lebt da drin und guckt uns an. Wir haben es nicht leicht, aber hey, wir sind fröhlich. Unsere Last ist leicht, obwohl es für euch vielleicht unmöglich wäre, das zu ziehen, den Kamm. Weil wir sind unter diesem guten Joch, das uns nicht verletzt und wehtut. Zieht nicht ein fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und nicht falsch verstehen, das heißt nicht, dass ich keine nichtchristlichen Freunde haben kann, habe ich viele. Ne? Aber ich lasse mich nicht beeinflussen. Und wenn es so wäre, dass sie sagen, doch, du musst jetzt mitkommen und saufen, oder du musst jetzt mitkommen und mitflirten, oder du musst jetzt mitkommen und das machen, wo du ein schlechtes Gewissen hast, dann ist für mich der Punkt, wo ich dann wieder meine Prioritäten habe. Und dann ist meine Priorität Jesus Christus. Und ich sage, nee, das will ich nicht. Und wenn ihr mich weiter zwingt, dann können wir nicht mehr zusammen sein. Weil ich habe ein neues Leben. Ich bin nicht mehr von der Welt und ich möchte nicht so riechen und so denken und so hören und so fühlen wie ihr. Das ist es eben. Paulus hat, was er hier rauskristallisiert hat in einem Teil davor, war wir als Diener Gottes, als Jünger Gottes, wir sind nun mal entweder werden wir geliebt oder gehasst, aber wir sind ein Unterschied. Das ist wie mit den ganzen Kulturen. Ich kenne so viele Kulturen jetzt. Amerikaner sind anders als Deutsche. Vom Denken, vom Fühlen, vom Verhalten, vom Ausleben. Genauso Polen oder Russen oder Brasilianer oder Tschechen oder was auch immer. Jede Kultur hat so, ne? In Leipzig war ich in so einer türkischen, waren wir in der Türkei, ne? Türkei in Leipzig, Und nur Türken, Türkenstände, alles türkisch, ne? Du hörst nur türkisch, fast wie hier mit Polen, ne? Und die Türken sind komplett, also wirklich anders als die Deutschen, ne? Die deutschen Männer sind eher, ne? Naja, ist egal, Ich will da jetzt nicht drauf eingehen, was jetzt gut oder schlecht ist, aber es ist anders und wir sind nicht mehr von dieser Welt, wir sind auch eine andere Rasse. Eine Rasse nicht, das ist ja Quatsch auch. Jetzt fehlt nur mein Bart und mein Scheitel. Ne? Wir sind nicht eine andere Rasse, sondern eine andere Kultur. Ne? Wir sind ein anderes Volk, wir sind himmlisch. Ne? Himmelsbürger. Wir gehören zu Gott jetzt. Wir sind eine neue Schöpfung. Und wir dürfen das auch zeigen. Und manche mögen das vielleicht, wie Jesus ist, und andere mögen es nicht. Ich kenne Leute, die lieben die Türken, und dann kenne ich Leute, die sind total genervt von diesem Macho-Gabe. Ne? Mir ist es total egal, weil ich komme mit jedem klar, aber ich darf christlich sein. Das ist nichts Schlechtes. Ich darf fromm sein, das ist nichts Schlechtes. Und ich darf heilig leben, das ist nichts Schlechtes. Das ist was Gutes, weil ich habe mich dafür entschieden. Das ist meine Priorität. Ich möchte mehr und mehr Jesus ähnlicher sein und nicht dem, was ich mir war, oder was die Welt gerne aus mir haben möchte. Ich stehe zu Jesus. Und er kam in die Welt und hey, er war komplett anders. Die Leute haben sich entweder gestoßen an ihm oder haben ihn geliebt. Warum? Weil Jesus hat sich nicht selbst verleugnet, sondern er war er, so wie er ist. Und so ist es auch mit uns. Ich brauche mich nicht bemühen, gehasst zu werden. Das werde ich dann schon, wenn es soweit ist. Und ich brauche mich auch nicht bemühen, geliebt zu werden. Das werde ich dann auch, wenn es soweit ist. Ich brauche einfach nur meine Kultur ausleben. In der Kultur, in der ich gerade gesteckt werde von Gott. Was hat Gerechtigkeit denn mit Gesetzlosigkeit zu tun? Nichts. Dann hätte man einen weltlichen Staat, ne? Wo du eine Menge Regeln hast, wie im deutschen System. Du hast eine Menge Gesetze, die aber oft auch gesetzlos sind, ne? Weil individuell kann manches, was recht ist, in der Situation falsch sein, in der Situation nicht gerecht, ne? Aber Gott ist nicht so. Was hat das Licht denn gemeinsam mit der Finsternis? Nichts, weil da, wo das Licht ist, die Finsternis ist weg. Die zwei können nicht Händchen haltend sich einen Film angucken. Wie stimmt denn Christus mit Belial, also mit dem Teufel überein? Gar nicht. Als der Teufel Jesus in der Wüste verführt hat, da saßen die zwei nicht bei einem Kaffee und bei einer Zigarette und haben über alte Zeiten gelacht. Na, weißt du noch damals hier oben, so, ne? So, hast du ja ein ganz schönes Ding geleistet. Ja, ne? Das war nicht so. Die zwei stehen sich absolut gegenüber. Und Satan ist absolut unter Gott, weil er nur eine Schöpfung ist, so wie wir, aber die zwei haben nichts gemeinsam. Also warum sollte ich denn das gut finden? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Nichts. Es gibt da einen großen Unterschied. Und das ist, von Neuem geboren zu sein, errettet, mit dem Schöpfer zusammen oder im Zorn Gottes zu stehen. Und ich schäme mich dafür nicht, weil wenn ich nicht klar rede, dann können sich die Menschen nicht klar entscheiden. Und wenn ich nur ein weiches Evangelium gebe, das zur Verführung dient, dazu, dass sich ein Mensch wohlfühlt und, oh, das ist so toll unter Christen und ich fühle mich hier viel besser, aber überhaupt nicht merkt, dass da wirklich ein Druck dahinter ist, dann bin ich ein Verführer und das will ich nicht sein. Ich habe lieber nur einen hier, aber in Wahrhaftigkeit weil derjenige sitzt wegen Jesus, als eine große Riesengemeinde zusammen, wo alle fleißig Geld geben und Riesenprojekte machen und einen Riesennamen kriegen, wo wir Bücher schreiben und Geschichte, ne, mit einer tollen Band und eigenen Lobpreisliedern weltbekannt werden und keine Ahnung. Aber im Grunde nur deswegen, weil die Leute sich gut fühlen. Hier ist ein Mann, der gerade beschrieben hat, wie schlecht er sich fühlt. Und deswegen ist er bei Jesus. Weil von ihm kriegt er die Kraft und die Freude, und den Geist durchzuhalten. Das möchte ich sein. Was Paulus beschreibt sich hier als jemanden, wie nennt man das, wenn man jemanden aussendet, ein Gesandter, nee, von der Partei oder vom Deutschen, wenn Deutschland jemanden in ein anderes Land schickt.
Botschafter.
Und danke, ach Gott, mein Wort ist echt heute. Ja, ein Botschafter. Ne? Und wir sind diese Botschafter. Jesus war diese Botschafter, vom Himmel geschickt zur Welt, um zu erzählen, was da oben so abgeht. Ne? Und ich stell mir vor, der deutsche Botschafter geht nach Amerika und benimmt sich da wie Sau. Ne? Macht FKK am Strand, besäuft sich mit Bier auf der Straße, pöbelt alle an, weißt du, dann gucken sich die Amis den Deutschen an und sagen, oh Gott, also die Deutschen, die haben ja echt was drauf. Ne? Sie sind ein total krankes Volk. Warum? Weil er uns vertritt. Ne? Kommt aber an und ist freundlich und höflich und gerecht, weise und benimmt sich anständig seinem Volk gegenüber und repräsentiert es so, wie es ist. Dann guckt das Volk Deutschland an, in dieser einen Person und sagt, ey, die Deutschen sind klasse, da ziehe ich hin. Müssen wir Urlaub machen. Die Deutschen sind cool. Ne? So eine netten. Weißt du, und wir repräsentieren, wir sind die Botschafter Christi. Weißt du, und manche benehmen sich wie Sau und geben ein total falsches Bild von Gott in der Welt. Und andere versuchen, Jesus so gut wie möglich zu repräsentieren. Das ist wichtig, uns muss es klar sein. Wir sind anders als die Welt. Weil wir nicht mehr von der Welt sind. Und das muss uns ernst sein, weil wir im Endeffekt da oben stehen und wir sehen werden, wie oft wir ein falsches Bild von Jesus gemalt haben. Das will ich nicht. Ich will in Vers 16. Wie stimmt der Tempel Gottes, der wir sind, mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein. Und sie, ja, sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab. Nochmal, Paulus redet hier nicht davon, dass wir alle jetzt Priester und Nonnen werden, uns eine riesen Mauer bauen, ein Kloster und uns verstecken vor der Welt, sondern wir sind ein Tempel und wenn ein Tempel von Gott, weil er in uns wohnt, wir sind heilig dadurch, ne? Obwohl wir ja so eine unwürdigen Gefäße eigentlich sind von unserem Herz her, ne? Oft. Aber Wenn du merkst, bei dir ist Unordnung im Gottesdienst, so dann mach sauber. Ne? Und wenn du an Orten bist, die dich immer wieder zur Sünde führen, dann geh da raus. Vermeide diesen Ort und geh da nie wieder hin. So, weil es ist arrogant und dumm zu denken und zu sagen, ja, diesmal wird's anders. Und Blödsinn. So, mach's wie Josef, wo die Verführerin steht und ihn so richtig anbaggert, ne? So mit all ihren Künsten, die eine Frau so hat, ne? Und was macht er? Ist ihm total egal, ob sein Obergewand da in ihren Händen bleibt, so der rennt so schnell wie kann, genau entgegengesetzt von der Frau. Und das war ein Mann. Ich glaube nicht, dass der ihm das nicht geschmeichelt hat. Ne? Sie hat ihn ja über lange Zeit schon bezirzt und so. Der hatte bestimmt zu tun, aber er hatte Prioritäten. Und seine Priorität war, wie könnte ich denn gegen Gott sündigen? Und zum Schluss, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Schön, dass auch mal das Wort Töchter reinkommt, ne? So ein Paulus sagt ja, hey, es ist wichtig, dass wir. Es lohnt sich. Warum erzähle ich euch das, meine Kinder? Im Grunde so. Na, weil es euch gut tut, weil es das Richtige ist, weil das Ende von dem Lied, wenn ihr, wenn Gott eure Priorität ist, so dann seid ihr in seiner Gegenwart. Ja. Und das merke ich ja. Wenn ich gerade laufe und wenn Gott meine Priorität ist, dann, hey, geht's mir gut mit ihm. Ich höre ihn. Ich genieße ihn. Selbst meine größten Probleme werden besser, meine Ängste schwinden, meine Sorgen gehen immer mehr. So. Und ich bin hier. Ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein. Ja. Dann gehe ich mit meinem Vater zusammen durch meinen Tag. So. Und weiß, ich bin geliebt und bin sein Kind. So. Weißt, wir müssen das jeden Tag überdenken. So. Was ist meine Priorität? So, und für was lebe ich? So, weißt du, und das, was mir meine Priorität raubt, muss ich rausschmeißen. Ganz einfach. Wenn mir das wichtig ist, auch ein Leben mit meinem Vater zu haben, auch hier schon. Ja, so, ja, ich danke dir, so, dass du, ja, dass du ein Vater bist, so, der uns seine Kinder liebt, dass wir zu deinem Volk gehören und dass wir Geliebte sind, dass da kein Zorn ist. Keine Wut, keine Bitterkeit, dass du mit uns bist und für uns bist, dass du einstehst für uns jeden Tag, dass du treu bleibst, auch wenn wir untreu sind, dass du uns zuerst geliebt hast, wir uns das nicht verdienen mussten, geliebt zu werden, dass du sogar die liebst, die dich hassen, dass du sogar die liebst, die dich ignorieren, die sich wehren, deine Gnade anzunehmen. Und ich bitte dich, dass du uns weiter und weiter leitest, so dass wir zu deinem Bild werden, so, zur Liebe und zur Sanftmut, zur Güte und zur Milde, zur Freundlichkeit und ja, zu dem Durchhalten, zu dem Ausharren, zu dem Standhaften. Ja, dass wir diesen Weg mit Kraft laufen und mit Freude. Bitte erheb du uns und gib du uns Kraft, den Weg zu gehen. Ja, und ich bitte dich, dass du uns hilfst im Umgang mit den Menschen, die dich noch nicht kennen, dich noch nicht haben, die von dieser Welt sind, dass gib uns da Liebe und Gnade, dass wir ein Segen sind, dass wir aber auch ernsthaft sind und gute Botschafter, die sich nicht schämen für ihr Land und für den König, der dort regiert, ja, und für die Politik, die er hat, für die Gesetze, die dort gelten. Ja. Ich bin überzeugt von deinen Gesetzen und ich weiß, dass du gerecht bist. Ich möchte so sein wie du. Bitte mach uns die Augen auf für alles das, was wir rausschmeißen müssen, was uns daran hindert, einfach dich zu hören und Frieden zu finden. Du bist wunderbar. Ich danke dir, dass wir nicht so sein müssen wie unser Umfeld. Ja. Aber dass wir auch nicht so komisch sein müssen wie man manchmal denkt, dass man als Christ sein muss. Danke, dass wir auch natürlich sein dürfen und so wie wir sind. Und ja, ich finde das ein Geschenk. Amen. Amen.